Also ich glaube, wir hätten den allerschönsten Job auf der ganzen Welt, wenn es diese Korrekturen nicht gäbe. Man zerschießt sich damit fast jedes Wochenende. Ist es notwendig, dass so viele Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben werden? Gibt es nicht vielleicht sinnvollere Formate? Es geht nicht darum, Korrekturen komplett an KI auszulagern, sondern es geht um die Entlastung der Lehrkräfte, um so eine Art Vorkorrektur. Auch die Schülerinnen und Schüler haben natürlich ein Urheberrecht an ihren eigenen Klausurtexten. Und dann ist die Frage, ist das eigentlich zulässig, wenn ich das in solche Systeme einspeise und dort eben verarbeite?
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags, redet mit ihm.
Von April bis zu den Sommerferien sind viele Lehrkräfte im Dauerstress. Jedes lange Wochenende geht für Korrekturen drauf. Da klingt es sehr verlockend, diese Aufgabe von KI erledigen zu lassen. Korrekturen gehören nämlich tatsächlich zu den zeitaufwendigsten Aufgaben im Lehrerberuf. Gleichzeitig entwickelt sich die künstliche Intelligenz rasant weiter. Sie kann Texte analysieren, Leistungen auswerten und Feedback geben. In Nordrhein-Westfalen gibt es jetzt einen Vorstoß, der vorsieht, KI stärker bei der Korrektur schulischer Leistungsnachweise einzusetzen. Die Idee ist einfach, Lehrkräfte entlasten und Rückmeldungen verbessern. Gleichzeitig geht es um grundlegende Fragen wie Fairness, Verantwortung und Bildungsgerechtigkeit. Mein heutiger Gast, Hendrik Haverkamp, hat sich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Er ist vom Land mit einem Gutachten beauftragt worden, das die Chancen und Grenzen von KI-gestützter Korrektur analysiert. Lieber Hendrik, herzlich willkommen bei Zeugnis Zukunft.
Schön, dass ich da sein darf.
Hendrik, bevor wir ins Thema starten, habe ich drei kurze persönliche Fragen an dich, um dich etwas besser kennenzulernen. Du bist ja Deutsch- und Sportlehrer. Welche Sportart begeistert dich am meisten, vielleicht auch im schulischen Zusammenhang?
Als Jugendlicher habe ich ganz viel Leichtathletik und Basketball gespielt. Mittlerweile habe ich so das Inlineskaten für mich entdeckt. Ich bin wirklich so ein Allrounder und mache alles ganz gerne. Das ist für die Schule gar nicht so schlecht.
Und was machst du mit deinen Schülern am liebsten im Turnunterricht?
Ja, ich spiele ganz gerne Badminton mit denen, Hochsprung, solche Sachen, also eine ganz bunte Mischung auch.
Gibt es eine Aufgabe, die du sehr gerne an KI abtreten würdest und gibt es Dinge, wo du sagst, die würdest du ganz und gar nicht der KI überlassen?
Also so die Beziehungsarbeit mit meinen Schülerinnen und Schülern, dieses Persönliche, das ist etwas, was ich glaube ich niemals an der KI abtreten lassen wollen würde, aber da gibt es natürlich schon einige Dinge, die ganz schön anstrengend sind und die unseren Beruf als Lehrkraft auch nicht so attraktiv machen und da gehören natürlich auch Korrekturen dazu.
Wenn du so an die Zukunft denkst, einen Blick auf die Zukunft und auf die Schule wirfst, worauf freust du dich am meisten?
Ja, dass nicht so bleiben kann eigentlich, wie es bisher war. Die Schule ist ja, sag mal, sehr robust gegenüber Veränderungen gewesen, hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht so ganz viel getan und das kann man, glaube ich, nicht durchhalten. Also ich glaube, die Baustellen werden immer deutlicher erkennbar und KI ist da auch so ein Brennglas, was deutlich werden lässt, dass wir in vielen Bereichen, ob das jetzt Prüfungen sind, aber eben auch der Unterricht selbst, denke ich mal, grundlegende Veränderungen brauchen, damit wir die Schülerinnen und Schüler nicht verlieren.
Jetzt hast du den Bogen sehr gut gespannt, direkt ins Thema rein. Wir wollen ein bisschen über KI als Korrekturwerkzeug sprechen. Korrekturarbeit bindet enorm viel Zeit. Wie groß ist denn das Problem aus deiner Sicht im Schulalltag?
Also ich glaube, wir hätten den allerschönsten Job auf der ganzen Welt, wenn es diese Korrekturen nicht gäbe. Man zerschießt sich damit fast jedes Wochenende und man kann tatsächlich auch relativ gut feststellen, wie groß die Belastungen der Kolleginnen und Kollegen sind. Es gibt eine Studie, die gar nicht so alt ist, von der GEW aus 2022. Und da kann man ganz gut erkennen, dass so zwischen 4,5 und fast 6,5 Stunden pro Woche Lehrkräfte im Durchschnitt dafür aufbringen, Korrekturen vorzunehmen. Und wenn man das mal für so ein Bundesland wie NRW hochrechnet, sind das eben zwischen 17 und 24 Millionen Korrekturstunden pro Schuljahr, die anfallen. Also das ist schon ein nicht unerheblicher Teil. Das sind also so zwischen 11 und 15% der Arbeitszeit, die Lehrkräfte aufwenden, werden eben für Korrekturen aufgebracht. Und das ist schon ganz schön viel.
Jetzt liegt ja in Nordrhein-Westfalen ein Vorschlag auf dem Tisch, nämlich KI stärker in die Korrektur von Klassenarbeiten und auch Klausuren mit einzubinden, mit dem Ziel, dass das perspektivisch auch zum Standard werden könnte. Du hast im Auftrag des Landes ein Gutachten angefertigt. Was genau ist da eigentlich vorgesehen und welches Problem soll damit genau gelöst werden?
Ja, es geht genau, sage ich mal, um diese große Mehrarbeit, die die Kolleginnen und Kollegen durch Korrektur zu leisten haben. Und es gibt einen Antrag der FDP-Fraktion, in der geht es darum, ob KI-Korrekturen eigentlich zum Regelfall gemacht werden sollen. Also dass im Prinzip eigentlich fast alle Klassenarbeiten und Klausuren durch KI-Korrektur-Tools zumindest so eine Erstkorrektur durchgeführt werden kann, dass man vielleicht schon mal so Punkte vorgeschlagen bekommt und dass man vielleicht auch so eine strukturierte Auswertung bekommt. Die letzte Entscheidung, und das steht auch in diesem Antrag drin, das soll natürlich bei der Lehrkraft verbleiben, also dieser Human-in-the-Loop-Ansatz, der ist dann natürlich trotzdem gegeben. Also es geht nicht darum, Korrekturen komplett an KI auszulagern, sondern es geht um die Entlastung der Lehrkräfte, um so eine Art Vorkorrektur.
Jetzt kommt aus einem Gutachten recht deutlich raus, dass Korrekturen nicht nur viel Zeit kosten, sondern dass sie auch eine echte Belastung im Schulalltag darstellen. Was macht denn diese Arbeit für Lehrkräfte so besonders anstrengend?
Es ist ja ganz oft, dass es so in Wellen auftritt, ne? Also die ersten 6 Wochen nach den Sommerferien, da finden meistens noch keine Klassenarbeiten und Klausuren statt, aber danach hat man eben immer wieder diese Belastungsspitzen und man hat ganz oft eben auch Lehrkräfte, die vielleicht auch 2 Korrekturfächer haben. Das heißt, die sind dann so im Dauereinsatz und sind eigentlich nur noch am Korrigieren. Und das führt eben dazu, dass die unglaublichen Zeitdruck verspüren. Man hat ja nur eine begrenzte Zeit, wo man diese Korrekturen eben durchführen kann. Und das hat eben dann tatsächlich eben auch gesundheitliche Folgen. Das heißt, dass Kollegen sich häufiger krank melden. Und das hat also ganz viele Implikationen.
Jetzt wissen wir, dass aktuell sehr, sehr viel Stress im System Schule ist. Natürlich, Korrekturen sind ein Teil davon, aber das geht natürlich darüber hinaus. Wenn Lehrkräfte jetzt sagen, ich brauche dringend Entlastung, dann ist so eine KI-Korrektur der erste naheliegende Schritt oder würdest du zunächst mal woanders ansetzen?
Also man kann natürlich bei KI-Korrekturen ansetzen. Die Frage ist ja, ob das eigentlich die richtige Frage ist. Die konnten wir jetzt im Rahmen dieses Gutachtens nicht beantworten, weil das nicht Gegenstand des Antrags war. Und man könnte sich ja fragen, ob es nicht viel sinnvoller wäre, vielleicht die Anzahl der Klausuren zu korrigieren oder eben auch andere Formen der Leistungsbewertung in Betracht zu ziehen. Das ist aber vielleicht ein anderes Thema. Das ist sicherlich auch sinnvoll, darüber nachzudenken, wie könnte man vielleicht auch bestimmte Klassenarbeiten und Klausuren entschlacken, entlasten und da eben auch darauf verzichten. Ist es notwendig, dass so viele Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben werden? Gibt es nicht vielleicht sinnvollere Formate? Das wäre sicherlich ein Aspekt. Und ansonsten gibt es ja von den Verbänden ganz viele Vorschläge, wie man Lehrkräfte entlasten könnte, ob das jetzt kleinere Klassen sind oder die Entlastung von irgendwelchen organisatorischen Aufgaben, die eigentlich gar nicht zum Kerngeschäft an der Lehrkraft gehören. Also da gibt es, glaube ich, eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten und Korrektur ist eben eine davon.
Jetzt werden wir später vielleicht noch auf das Thema veränderte Prüfungsformate und veränderte Prüfungskultur zu sprechen kommen. Du bist ja nicht nur Lehrkraft, du bist ja auch Unternehmer mit Fellowfish. Du bietest ein Tool an, das Schülerinnen und Schülern Feedback gibt und sie so im Lernprozess unterscheidet. Vielleicht wollen wir noch ein bisschen bei dieser KI-gestützten Korrektur bleiben. Wie sieht das konkret aus? Geht es da um Punktevergabe, um Feedback, um Fehleranalyse oder vielleicht sogar um eine vollständige Bewertung?
Ja, da geht ja auch ganz viel begrifflich durcheinander. Also wenn von Korrektur oder Feedback gesprochen wird, sind das für mich wirklich 2 ganz unterschiedliche Bereiche. Eine Korrektur dient eben dazu, Schülerinnen und Schüler in so einer Leistungssituation eine rechtssichere Rückmeldung zu geben, was sie eben richtig und falsch gemacht haben. Und es geht juristisch darum, eben eine Note zu legitimieren. Beim Feedback geht es ja eher darum, dass Schülerinnen und Schüler wirklich eine Rückmeldung bekommen und diese Rückmeldung dazu dient, den Lernprozess weiter fortzusetzen. Es soll lernförderlich sein und es ist im Prinzip der Einstieg ins Lernen. Und Prüfungen sind ja ganz oft sozusagen der Abschluss eigentlich. Dann endet sozusagen so eine Unterrichtsreihe und es fängt was Neues an. Also das sind so ein bisschen so 2 Paar Schuhe, die man, glaube ich, deutlicher trennen muss. Und du hast ja gesagt, dass ich so ein Feedback-Tool habe und da versuchen wir auch ganz viel Wert drauf zu legen, dass Fellowfish eben wirklich für Feedback da ist und eben kein Korrekturtool. Und die Herausforderung ist natürlich bei Korrekturtools, dass die gewisse Herausforderungen erfüllen müssen, dass sie besonders fair sein müssen, dass sie datenschutzkonform sein müssen, dass es natürlich auch transparent sein muss, was dann für eine Note am Ende dabei herauskommt. Es muss irgendwie eben auch valide und reliabel sein. Also gibt es ganz viele Dinge, die man bei so einer Korrektur eben berücksichtigen muss. Und da kann man jetzt nicht einfach sagen, jetzt machen wir die Korrektur mit KI, weil es eben in allen Bereichen im Prinzip so ein paar Probleme gibt. Und auf diese Probleme haben wir eben versucht, auch mit unserem Gutachten hinzuweisen. Und es geht aber gar nicht darum, dass es unmöglich ist, aber man muss sich, glaube ich, einfach dieser Herausforderung bewusst sein.
Wenn du dir jetzt in dem Gutachten, ich habe das genau angeschaut, gibt es da Aufgabenformate, wo du sagst, da funktionieren KI-Systeme schon sehr, sehr gut, auch anhand der aktuellen Forschungslage, und wo gibt es so Bereiche, wo Grenzen sichtbar werden?
Also kann man in der Tat sagen, dass, ich sag mal, das, was einfach auszuwerten ist, wenn es jetzt um Multiple-Choice-Aufgaben geht, um relativ geschlossene Aufgaben, wo keine großen Textmengen sozusagen anfallen, das lässt sich schon relativ gut mit KI auswerten und korrigieren. Wenn es aber darum geht, dass das Ganze kreativer wird, wenn offene Aufgaben erwartet werden oder offene Antworten erwartet werden, dann ist es schon deutlich schwieriger, und dann kann man eben auch feststellen, dass es ganz oft nicht so gut funktioniert. Also je offener, kreativer oder eben auch der Argumentationsgang wichtiger wird, umso schwieriger wird auch die KI-Korrektur.
Jetzt unterscheidet sich in euren Gutachten, das habe ich sehr, sehr spannend gefunden, stark zwischen dem Thema Zuverlässigkeit und Aussagekraft. Kannst du das vielleicht ein bisschen erklären?
Gerne. Also es gibt ja verschiedene Gütekriterien, und bei diesen Gütekriterien sind natürlich einmal die Reliabilität, also die Zuverlässigkeit, aber auch die Validität, sozusagen die Aussagekraft, die das Ganze dann hat, natürlich entscheidend. Und man kann relativ gut feststellen, dass so eine KI schon recht zuverlässig Texte bewerten kann. Das heißt, wenn ich also mehrfach den gleichen Text eingebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass auch eine gleiche Bewertung sozusagen herauskommt. Aber die Frage ist ja auch, wie sozusagen die Aussagekraft ist. Und da ist es eben so, dass solche automatisierten Systeme, solche leicht messbaren oder eben auch bestimmte formelle Strukturen aufweisen, stärker oder besser auswerten können als eben solche argumentative Texte oder in die Tiefe gehenden Texte. Und da erreicht KI ähnliche Übereinstimmungswerte wie Menschen, aber etwas geringere Validität. Also die Bewertungen wirken formal plausibel, sind aber inhaltlich vielleicht nicht ganz so tragfähig. Und das ist eben vielleicht so der Hauptunterschied. Also sie kommen zu relativ zuverlässigen Ergebnissen. Die Frage ist nur, messen sie tatsächlich das, was sie eigentlich messen sollen?
Auf den Faktor Mensch möchte ich nachher nochmal kurz eingehen, aber jetzt nochmal zurück zu der vorigen Frage. Verstehe ich es richtig, dass KI zwar konsistent bewerten kann, aber vielleicht trotzdem das Falsche misst? Soll heißen, die KI wirkt überzeugend, weil sie immer nach demselben Muster vorgeht und urteilt. Es kann aber sein, dass dieses Muster pädagogisch problematisch ist.
Ja, genau. Das ist das Hauptproblem, was sozusagen mit so einer KI-Korrektur verbunden ist. Und dieses Problem müsste man natürlich knacken, wenn man Lehrkräfte auffordert, tatsächlich KI-Korrektur als Regelfall einzusetzen.
Ein wichtiger Punkt in eurem Gutachten war ja auch, dass auch menschliche Korrekturen nicht fehlerfrei sind. Es gibt da natürlich eine gewisse Streuung, auch bei menschlichen Bewertungen. Was würdest du sagen, sind so typische Verzerrungen bei einer menschlichen Leistungsbewertung?
Ja, ich glaube, das wird jede Lehrkraft wahrscheinlich kennen, ne? Also wenn ein Schüler mir einen Text vorlegt und ich gebe dem eine Rückmeldung und er würde mir das einen Tag später nochmal vorlegen, würde meine Rückmeldung wahrscheinlich anders ausfallen. Wir haben dann noch im Prinzip so einen Reihenfolgeeffekt. Also wenn ich vorher vielleicht eine besonders gute oder eine besonders schlechte Arbeit gelesen habe, dann beeinflusst das im Prinzip natürlich auch meine Bewertung. Also es gibt also ganz viele Effekte, die Einfluss haben tatsächlich auf eine menschliche Bewertung. Das heißt, wenn wir so eine KI-Korrektur vergleichen, müssen wir sie natürlich auch immer mit einer menschlichen Bewertung vergleichen. Da kann man eben feststellen, dass es da zu ähnlichen Streuungen kommt. Also auch bei einer KI kann es natürlich dazu kommen, dass vielleicht zweimal derselbe eingegebene Text etwas anders bewertet wird. Also ähnlich wie wir das bei Menschen kennen. Es hat da eher, sage ich mal, technische Gründe, weil so ein KI-System ganz oft dann vielleicht auf unterschiedliche Teilsysteme zurückgreift und nicht zweimal das Gleiche sozusagen aktiviert wird. Wir sprechen ja immer von ChatGPT oder Claude, aber das sind im Prinzip so eine Mischung aus verschiedenen Instanzen, die zugeschaltet werden können. Also es ist nicht ein Modell. Und da ist es eben klar, dass es dann dazu kommen kann, dass die Antworten leicht unterschiedlich ausfallen. Man würde jetzt aber erwarten, ähnlich wie bei einer Lehrkraft, dass es da nicht zu völlig konträren, unterschiedlichen Bewertungen kommt. Wenn ich jetzt zweimal denselben Text dem Lehrer zeige oder eben einer KI zeige, dann würde man erwarten, dass es da eben schon eine ganz große Deckungsgleichheit in der Rückmeldung gibt. Sie wird vielleicht nicht wörtlich identisch sein, aber sie sollte sinngemäß zumindest identisch sein.
Jetzt könnte man natürlich den Schluss daraus ziehen und sagen, KI kann dabei helfen, bestimmte menschliche Schwächen zu reduzieren. Zum Beispiel, dass man unterschiedliche Stränge anlegt oder subjektive Einstellungen gegenüber Schülerinnen und Schülern hat. Oder man könnte zu dem Schluss kommen, dass hier nur die menschliche Unschärfe durch eine maschinelle Unschärfe ersetzt wird.
Ja, also ein bisschen ist das vielleicht so. Also man muss eben sagen, dass solche algorithmischen Systeme auch nicht zwingend neutral sind. Also die können auch ein Fairness-Problem haben, die haben vielleicht auch einen Bias. Auch da gibt es sozusagen Diskriminierungsrisiken, ähnlich wie es das natürlich auch bei menschlichen Bewertern gibt. Also das ist im Prinzip recht vergleichbar. Es ist vielleicht weniger subjektiv. Es kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, wie man tatsächlich so ein KI-Korrektur-Tool baut. Man hat festgestellt, wenn ich dem Tool verraten würde, dass die Leistung von einem sehr guten Schüler stammt, dann würde er auch eine bessere Note vorschlagen, als wenn ich sage, dass der Text von einer sehr schlechten Schülerin stammen würde. Also man sieht auch im Prinzip, an der Stelle lassen sich solche Systeme relativ gut beeinflussen und da müsste man schon bei der Konstruktion der Systeme darauf achten, dass das eben nicht möglich ist, sodass die Systeme eben nicht zum Beispiel die Vornoten der Schülerinnen und Schüler kennen, weil dann sind die auch im Prinzip biased und würden dann im Prinzip ihre Bewertung so ein bisschen an den Vorleistungen der Schülerinnen und Schüler orientieren. Und so ist es ja im Prinzip auch tatsächlich bei den Lehrkräften, wenn ich weiß, dass der Max bisher immer eine 2 geschrieben hat und er steht vielleicht zwischen 2 Noten. Und dann gebe ich ihm vielleicht nicht die 3, sondern die 2. Also das ist wirklich so relativ gut vergleichbar tatsächlich.
Aber dann könnte man ja eigentlich sagen, Mensch und Maschine zusammen ist die beste Lösung. Das heißt, die KI ist eigentlich eine Art Zweitmeinung und ein zusätzliches Korrektiv, das aber in keinem Fall die Lehrkraft ersetzt.
Ja, in der Tat. Und das ist ja auch hier in dem Antrag so geschrieben worden. Es geht um einen Human-in-the-Loop-Ansatz. Es geht darum, dass die KI vielleicht die Erstkorrektur übernimmt und einen Vorschlag generiert, wobei wir eben auch wissen, dass Menschen dazu neigen, sich dem Urteil der Maschinen anzuschließen. Also auch das müsste man tatsächlich mal überprüfen, inwiefern oder wie unabhängig tatsächlich Lehrkräfte dann noch urteilen, wenn sie von der Maschine gesagt bekommen, dass ein Schüler hier eine befriedigende Leistung hat. Also inwiefern ändern die dann tatsächlich noch ihr Urteil? Aber in der Tat ist wahrscheinlich der Ansatz Mensch-Maschine als gemeinsame Partner sozusagen bei der Korrektur so der Königsweg.
Jetzt habe ich Professor Klaus Zierer mal bei einer Podiumsdiskussion gehört, der das überspitzt formuliert hat und gesagt hat, wenn sich Lehrkräfte zu sehr auf Unterstützung durch KI verlassen, wird ihr Unterricht schlechter. Weil wenn die sich in der Vorbereitung ihre nächste Unterrichtsstunde von der KI schreiben lassen, bekommen sie ein generisches Ergebnis. Das passt weder zu ihnen als Lehrperson noch vielleicht zu der Lerngruppe, die vor ihnen sitzt. Und dann lassen sie auch noch die Aufgaben und Klausuren durch die KI korrigieren und verlieren dann jede Haftung und jedes Gefühl dafür, was die Klasse eigentlich braucht, wo die stehen, welcher Unterricht zu ihrem Unterrichtsstil passt. Siehst du da auch ein gewisses Risiko, wenn man zu viel auf die KI auslagert?
Ja, also ich glaube, darum geht es ja aber auch in dem Antrag gar nicht. Es geht gar nicht darum, dass wir so eine Schule haben wollen, in der wirklich alles von A bis Z von KI übernommen wird und die Lehrkräfte eigentlich keine Bedeutung haben. Also ich glaube, da sind wir meilenweit von entfernt von diesem Zustand. Gott sei Dank, liegt aber vielleicht eben auch an der fehlenden Digitalisierung. Und von daher teile ich jetzt diese Sorge nicht, die Herr Zierer hier formuliert hat. Also wir erleben eigentlich nicht, dass Lehrkräfte komplett auf die KI setzen und wir erleben auch nicht, dass Schülerinnen und Schüler zu 100% ihrer Arbeitsergebnisse nur noch mit KI produzieren. Ich erlebe die Kollegen als sehr differenziert, die sehr genau und feinfühlig auch erkennen können, wann es sinnvoll ist, KI im Unterricht einzusetzen und wann das eben nicht der Fall ist. Und von daher bin ich da relativ entspannt, was die Frage betrifft.
Jetzt haben wir einen, würde sagen, sehr wichtigen Aspekt noch nicht im Detail beleuchtet. Ihr habt ja in eurem Gutachten seid ihr auch auf das Thema Datenschutz und Urheberrecht eingegangen. Welche rechtlichen Fragen sind da besonders relevant und kritisch? Stichwort auch Hochrisiko-KI, also Die EU sagt im AI Act, dass KI-Systeme, wenn sie Einfluss auf Bildungswege nehmen, zum Beispiel indem sie Benotung vornehmen, dann besonders strengen rechtlichen Auflagen unterliegen. Wo sind denn die rechtlichen Herausforderungen bei so einer KI-Unterstützung in der Korrektur?
Du hast ja schon im Prinzip ganz viele Aspekte genannt. Der EU AI Act sieht das sehr kritisch, wenn es um das Thema automatisierte Bewertungen geht. Jetzt wird ja hier dieser Human-in-the-Loop-Ansatz gewählt. Das heißt, der Mensch muss am Ende dann tatsächlich die Note festlegen. Es geht also nicht darum, dass eine Note komplett von A bis Z von der KI vorgeschlagen und dann festgelegt wird, weil das natürlich tatsächlich auch Auswirkungen auf den Bildungsweg haben könnte. Und wir haben ja schon über Fairness oder auch Diskriminierungsrisiken gesprochen. Und von daher ist es, glaube ich, absolut notwendig, wenn man so ein Tool entwickeln will, was dann eben auch den Vorgaben des EU-AI-Acts Genüge tut, dass man dort eben einbaut, dass die Lehrkraft am Ende die Note festlegen muss. Es gibt aber noch ein großes weiteres Problem, und das muss ich dir, Max, ja als Vertreter eines großen Bildungsmedienverlages wahrscheinlich nicht sagen. So eine KI-Korrektur ist nur gut, wenn ich das Kontextmaterial, also sprich zum Beispiel den Klausurtext, mit hineingeben kann. Und da sind ja viele Schulbuchverlage, Bildungsmedienanbieter, Zeitungsverlage etc. ja sehr, sehr vorsichtig und sehen das eigentlich nicht vor, dass ihre Inhalte dann tatsächlich auch in KI-Systeme gegeben werden. Wenn ich jetzt aber so einen Klausurtext habe, den ich vielleicht aus einem Schulbuch genommen habe, dann müsste ich ihn im Prinzip in dieses KI-Korrektur-Tool einpflegen und würde es damit dann natürlich eben auch verarbeiten. Das heißt, man müsste im Prinzip auf der Seite sozusagen des Urheberrechts klären, wie sieht es eigentlich aus mit der Verwendung von Schulbuchtexten, von Zeitungstexten, denn das sind ja normalerweise die Quellen, woraus Lehrkräfte dann ihre Leistungsüberprüfungsformate zusammenstellen. Und es gibt auch ein weiteres Problem, auch die Schülerinnen und Schüler haben natürlich ein Urheberrecht an ihren eigenen Klausurtexten. Und dann ist die Frage, ist es eigentlich zulässig, wenn ich als Lehrkraft das in solche Systeme einspeise und dort eben verarbeite? Das sind rechtliche Fragen. Da wäre dann das Land ganz gut beraten, zu schauen, dort rechtssichere Lösungen zu finden, damit wir dann nicht ein Korrekturtool haben, was wir dann gar nicht einsetzen können.
Weil du gesagt hast, wir sind da sehr zurückhaltend, was den Umstand betrifft, dass unsere Inhalte in KI-Systeme hochgeladen werden. Das hat natürlich schon auch den Hintergrund, dass das ja vielfach ohne mit uns über Rahmenbedingungen zu sprechen passiert ist in der Vergangenheit, nämlich von großen amerikanischen Tech-Konzernen, die einfach alles genommen haben, was irgendwo verfügbar war und damit ihre Modelle trainiert haben. Und natürlich, dass schon eine gewisse Bedrohung auch für die Kreativwirtschaft ist, wenn auf Urheberrechte und Co. überhaupt keine Rücksicht genommen wird. Das heißt, man müsste tatsächlich über Rahmenbedingungen sprechen, unter denen auch Inhalte von Schulbüchern und anderen Bildungsmedienmaterialien hochgeladen werden. Weil natürlich der Kontext ist King und die KI funktioniert besser, wenn sie auch den Kontext mitgegeben bekommt. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das man auch politisch und mit rechtlichen Rahmenbedingungen lösen muss und lösen kann für die Zukunft.
Absolut. Also vielleicht ganz kurz nochmal, wenn ich da nochmal reingerätscht darf. Also absolut. Meines Wissens wird der Kopiererlass nächstes Jahr neu verhandelt. Man wäre gut beraten, wenn man sozusagen da auch etwas mit aufnehmen würde. Wie soll sozusagen umgegangen werden mit Inhalten aus Schulbüchern, wenn sie in KI-Systeme eingepflegt werden. Natürlich muss es da irgendeine Form von Vergütung und Monetarisierung für die Schulbuchverlage geben. Da bin ich ganz auf deiner Seite. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wenn ich eine KI-Korrektur fordere, ohne dass ich die Kontextfrage sozusagen geklärt habe, dann werde ich vielleicht ein KI-System haben, was eben äußerst unzuverlässig ist. Mhm. Das heißt, man muss das im Prinzip, man kann es nicht getrennt voneinander betrachten, sondern dann müsste die Politik wirklich beides angehen.
Ja, du sprichst diesen sogenannten Fotokopiervertrag an, wo analoge Fotokopien abgegolten werden. Wir aber natürlich in einer Zeit leben, wo Fotokopien ja vielfach nicht mehr analog stattfinden, sondern digital, beziehungsweise Inhalte in KI-Systeme hochgeladen werden. Und natürlich muss man, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern, auch darüber sprechen, wie man mit diesen veränderten Rahmenbedingungen auch umgehen kann. Aber da gibt es sehr gute Gespräche auch mit den jeweiligen Ländervertretern, da gute Lösungen zu finden. Wenn du jetzt so auf die Ergebnisse eures Gutachtens schaust, wie realistisch ist es aus deiner Sicht, dass Schulen in den nächsten Jahren tatsächlich mit einer KI korrigieren können, die datenschutzkonform ist und auch flächendeckend eingesetzt werden kann. Und gute Ergebnisse liefert, weil am Ende des Tages ist ja das eigentlich der wichtigste Punkt.
Also ich glaube, die Länder wären gut beraten, jetzt Piloten aufzusetzen und das eben bei unterschiedlichen Fächern vielleicht einfach mal auszuprobieren. Dass es jetzt von heute auf morgen zum Regelfall wird, das halte ich für eher ausgeschlossen, weil man auch zum Beispiel ja noch gar keine KI-Korrektur-Tools hat, die all diese Anforderungen erfüllen. Das müsste man sozusagen entwickeln. Allein das wird schon wieder ein paar Monate, Jahre sicherlich in Anspruch nehmen. Und dann wäre so ein Land sicherlich gut beraten, das Ganze schrittweise einzuführen. Ich glaube, das jetzt von Anfang an pauschal als Regelfall für alle Fächer, alle Schulformen einzuführen, das funktioniert, glaube ich, nicht. Und von daher glaube ich, dass es sicherlich noch ein bisschen dauern wird. Ich finde es gut, dass sich so ein Land wie NRW mit der Frage auseinandersetzt und eben jetzt im Bildungsausschuss auch darüber diskutieren wird. Es gibt ja auch weitere Gutachten, die man online einsehen kann. Und wenn man sich das anschaut, kommen eigentlich alle seriösen Gutachten zu dem Schluss, dass eine pauschale Einführung von KI-Korrekturtools als Regelfall eigentlich nicht sinnvoll ist und dass man da behutsam vorgehen sollte. Und man muss eben, glaube ich, seine Hausaufgaben machen. Und diese Fragen, die wir hier auch im Gutachten gestellt haben, wie sieht es aus mit der Validität, wie sieht es aus mit der Fairness, mit dem Bias, mit den Diskriminierungsrisiken, wie können wir durch Kontext Halluzinationen verhindern. Wenn man diese Hausaufgaben erledigt hat, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass man das in einigen Fächern zukünftig ausprobieren wird.
Also eine pauschale Einführung macht keinen Sinn, aber vielleicht eine schrittweise Erprobung. Wenn du jetzt auf so eine schrittweise Erprobung schaust, gibt es da Fächer, Jahrgangsstufen, die sich für so einen Piloten besonders anbieten würden? Also wo würde man mal anfangen?
Habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht. Ein bisschen schwierig. Ich kann mir das ganz gut vielleicht vorstellen, dass man in der Mittelstufe, also in den Jahrgangsstufen 7-10, einfach mal einen Piloten macht. Ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, dass diese standardisierten Prüfungen und Tests, ob das jetzt wäre 8 oder eben auch die zentrale Prüfung am Ende der Jahrgangsstufe 10, da gibt es ja auch schon, sage ich mal, relativ standardisierte, teilweise auch als Multiple-Choice angelegte Aufgabenformate, da kann man sicherlich ansetzen und das da ausprobieren. Man wird vielleicht nicht direkt irgendwelche Abschlussprüfungen versuchen, dadurch zu ersetzen, aber ich kann mir eben ganz gut vorstellen, dass man in der Mittelstufe relativ gute Erfahrungen damit sammeln könnte. Und dann kann man ja vielleicht unterschiedliche Fächer auswählen, vielleicht einmal Deutsch, eine Fremdsprache und vielleicht auch ein MINT-Fach. Und dann testet man da einfach mal, wie gut funktioniert denn das eigentlich.
Jetzt seid ihr bei Fellowfish die Expertinnen für Feedback. Hast du durch dieses Gutachten und die Diskussionen drumherum Lust bekommen, ein Korrekturtool zu bauen? Oder bleibt ihr bei Feedback? Und wenn ja, warum?
Nee, wir bleiben natürlich bei Feedback. Prinzip knüpft das so ein bisschen an das an, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe. Also ich finde Korrekturen an sich überarbeitungswürdig. Und deswegen würde ich jetzt eigentlich nicht darauf setzen, ein Korrekturtool zu bauen, sondern ich würde sozusagen versuchen, eher systemisch dran zu gehen und zu überlegen, welche Prüfungen brauchen wir tatsächlich wirklich? Können wir vielleicht Prüfungen einsparen? Und ich glaube, dann hätte man eine viel größere Entlastung als dann durch ein KI-Korrekturtool. Vielleicht ist das sozusagen die sinnvollere Herangehensweise. Und du hast ja im Prinzip vorhin auch schon gesagt, Feedback ist einfach unglaublich lernförderlich und es beendet eben auch keine Lernprozesse, sondern startet eigentlich Lernprozesse nochmal. Und das ist uns bei Fellowfish eigentlich total wichtig, dass wir versuchen, den Schülerinnen und Schülern eben immer den nächsten Schritt zu zeigen, wie sie sich verbessern können und den Lehrkräften eben auch zu zeigen, wie sie vielleicht ihren Unterricht adaptieren können. Und das halte ich für viel, viel wertvoller, als diese Korrektur zu automatisieren. Denn man muss ja auch sagen, dass dieser Schmerzpunkt ja auch eine gute Gelegenheit wäre, eben über eine veränderte Prüfungskultur nachzudenken. Und wenn ich das jetzt durch dieses Pflaster der KI-Korrektur, diesen Schmerzpunkt etwas geringer mache, hat das System eigentlich gar keine Notwendigkeit, sich zu verändern. Von daher sind KI-Korrektur-Tools aus meiner Sicht eher systemstabilisierend und
genau, das
sie ändern
sagen,
dann eigentlich nichts.
man könnte sagen, so ein Korrekturtool hilft uns, einen Schmerz zu nehmen, aber das führt dazu, dass wir beim Status quo bleiben. Wenn du dich erinnern kannst, wir haben vor einem Jahr mal zu dem Thema telefoniert und hast du gesagt, wir machen keine Korrektur, weil wir wollen eigentlich Prüfungskultur verändern. Wie hat sich dein Zugang zu dem Thema verändert, so in den letzten 4 Jahren, auch mit KI, aber auch schon davor? Also was machst du anders als Deutschlehrer?
Ja, ich komme ja aus so einer Schule, dem Evangelisch-Stiftischen Gymnasium, das ja sehr experimentierfreudig war. Gezwungenermaßen durch Corona waren wir hier im Kreis fast 8 Monate sozusagen im Dauer-Lockdown und haben dann angefangen, sehr viel herum zu experimentieren. Und das habe ich mir versucht, so ein bisschen zu bewahren und eben auch zu schauen, was gibt es eigentlich für Freiräume. Und das Interessante ist ja, dass es unglaublich viele Freiräume gibt und dass vieles eigentlich gar nicht geregelt ist. Und diese Freiräume kann man natürlich nutzen, um dann seine Prüfungskultur an der Schule schon mal so ein bisschen zu verändern. Und das versuche ich eigentlich ganz regelmäßig zu machen. Und KI hat natürlich jetzt nochmal zu einer besonderen Beschleunigung der Veränderung von Prüfungskultur beigetragen. Schon bereits vor über 3 Jahren, als es ChatGPT noch gar nicht gab, da haben unsere Schülerinnen und Schüler hier teilweise schon Klassenarbeiten mit KI geschrieben. Sie durften die KI nutzen. Sie hätten sich eigentlich den ganzen Text von der KI schreiben lassen, haben sie aber damals auch schon nicht gemacht, sondern es war eben so eine Koproduktion aus KI und Schüler, und sie haben dann noch so einen Reflexionsteil abgegeben, warum sie denn jetzt die KI benutzt haben oder eben auch nicht benutzt haben. Damit fing es an, und wir setzen jetzt natürlich auch vermehrt auf mündliche Prüfungsformate, wo Schülerinnen und Schüler dann gegebenenfalls eben ihre Produkte, die sie mit der KI zusammen erstellt haben, dann nochmal der Lehrkraft in so einem Prüfungsgespräch erklären müssen, sodass wir eben auch die Eigenständigkeit der Leistung so ein bisschen erahnen können. Und ich habe jetzt gerade diese Woche ein ganz schönes Format gehabt. Wir haben zusammen ein Jugendbuch gelesen und da ging es dann um Computerspielsucht und Mediensucht, und jeder Schüler musste sich also einen Experten in der realen Welt suchen, und die haben sich teilweise Universitätsprofessoren ausgesucht, aber auch professionelle Gamer, und haben mit denen dann Interviews geführt. Und diese Interviews haben wir dann mitgenommen in die Klassenarbeit, und sie mussten dann eben ihre Learnings aus diesen Interviews darstellen und eben Verbindungen dann wieder zur Lektüre suchen. Also ich glaube, es gibt ganz viele kreative Möglichkeiten, wie man eben zusammen mit KI sinnvolle Prüfungsformate entwickeln kann.
Lieber Henrik, dann versuche ich mich an einem kurzen Fazit für unsere Hörerinnen und Hörer. KI kann Lehrkräfte bei der Korrektur unterstützen, etwa wenn es darum geht, Feedback-Vorschläge zu generieren oder eine zusätzliche Perspektive einzubringen. Sie ersetzt aber nicht das professionelle Urteilsvermögen von Lehrkräften. Und bevor wir KI-Korrektur zum Standard werden lassen, müssen einige zentrale Fragen geklärt werden, nämlich wie verlässlich und fair diese Systeme sind, nach welchen Kriterien sie bewerten und wer am Ende die Verantwortung trägt. Vielen Dank, lieber Henrik, für deine differenzierte Einordnung und die spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast.
Vielen Dank.
Den Antrag und das Gutachten verlinken wir euch in den Shownotes. Und wenn ihr noch tiefer in das Thema KI und Schule eintauchen möchtet, hört gerne auch in unsere anderen Folgen rein. Zum Beispiel in der Folge 10, dort spreche ich mit dem KI-Experten Florian Nuxoll darüber, wie künstliche Intelligenz Schule und Prüfungskultur verändert. Das war's für heute. Wir hören uns dann in 3 Wochen wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags.